Alles erlaubt. Es soll heute um Freiheit gehen in der Predigt. Und um die Freiheit ist es auch schon gegangen vor einer Predigt, ich glaube vor etwa 2,5 Monaten. Da war schon mal das Thema im Zusammenhang mit dem Galaterbrief, Galater 5. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Heute hat es ein bisschen eine andere Richtung, eine ziemlich brisante Richtung, wie ich finde. Aber lass uns sehen. Die Freiheit, die haben wir ganz groß auf unsere Fahnen geschrieben. Die Freiheit, die ist uns ganz wichtig. Es ist Teil unseres Landesmottos. Wir tragen die Freiheit in schriftlicher Form. Viele von uns tragen sie jetzt zurzeit in der Hosentasche. Ich habe mir mal das so eingesteckt hier. 2-Euro-Stück und auf dem Rand steht bei mir hier Einigkeit und Recht und Freiheit. Unser Landesmotto. Freiheit ist wichtig. Freiheit ist ein ganz, ganz hoher Wert. Wo die Freiheit angetastet wird, da erhebt sich Protest. Ohne Freiheit wären wir keine freien Menschen. Wir wären vielleicht Sklaven oder Leibeigene, wie es früher mal war in Deutschland. In unserem Grundgesetz sind Freiheiten verankert in den Grundrechten, in den Artikeln 1 bis 19, da werden sie alle aufgezählt. Es gibt bei uns Glaubensfreiheit, nicht so wie in Indien. Es gibt Meinungsfreiheit, es gibt Versammlungsfreiheit, es gibt Berufsfreiheit. War auch nicht immer so. War früher mal anders. Und wir genießen das heute. Und viele gehen noch weiter. Sie denken, Freiheit, das ist die größtmögliche Bindungsfreiheit, Bindungslosigkeit. Wer frei ist, der kann tun und lassen, was er will. Das ist Freiheit. Und das ist gut. Und das will ich haben. Das ist das Ideal unserer Zeit. Größtmöglichste Bindungslosigkeit. Tun und lassen, was man will. Das Gemeindemotto der Christen in Korinth ging in die gleiche Richtung. Es schien da so ein Schlagwort gegeben zu haben, das sicher des Öfteren zitiert worden ist. Und dieses Schlagwort lautet, mir ist alles erlaubt. Es war eine Gemeinde der absoluten Freiheit. Viele Kirchen tragen Namen. Wir haben zum Beispiel die Christuskirche bei uns hier in Hemsbach. Sollte man einen Namen finden für die Gemeinde in Korinth, wird man vielleicht sagen, ja, ganz klar, das ist die Freiheitskirche, weil da wird die Freiheit so richtig groß auf die Fahne geschrieben. Welchen Wert hat die Freiheit? Was sagt die Bibel dazu? Ich lese den Text aus 1. Korinther 6, 12 bis 20, in dem dieses Motto der Gemeinde in Korinth auch vorkommt. Ich lese nach der Übersetzung Gute Nachricht. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein. Aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er auch durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid? Kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das darf nicht sein. Ihr müsst doch wissen, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib wird. In den Heiligen Schriften heißt es ja, die zwei sind dann ein Leib. Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Freiheit? Ja. Freiheit unbedingt. Aber nur in Jesus Christus. Freiheit funktioniert nur in der größtmöglichen Bindung an Jesus Christus. Wir haben von Thronen gesungen vorhin. Also irgendwie leben wir als Christen innerlich nicht in einer Demokratie, sondern wir leben in einer Monarchie. Wir bekennen einen Herrn und das ist Jesus Christus. Und wir schämen uns gar nicht dafür. Das bekennen wir. Wir bekennen Jesus als Herrn. Und Freiheit ist nur in der Bindung an Jesus möglich. Jesus, der Erlöser, sagen manche, ja, aber Jesus, der Herr, und zwar auch über sowas Vergängliches wie den Leib. Wenn wir singen, Jesus ist Herr, das hat doch was mit dem Geist zu tun, das hat doch etwas mit unserem Bewusstsein zu tun, aber mit unserem Körper, mit so banalen Dingen wie Essen und Trinken, wie Sexualität, nein, das ist eine ganz andere Sache. Das sahen die Korinther zunächst mal ganz, ganz anders. Und dazu muss man vielleicht fairerweise auch das Umfeld bedenken, in dem die Korinther damals gelebt haben, nämlich die Stadt Korinth. Korinth, das kann man nachlesen, war in der Antike die Hauptstadt des Sex. Korinth war der Ort, wo der Tempel der Sexgöttin Aphrodite stand. An diesem Tempel waren 1000 Prostituierte angestellt. Und ein Teil des Gottesdienstes bestand darin, konnte darin bestehen, zu einer Prostituierten zu gehen. Also eine absolute Vermischung von Religion und Prostitution. Wenn eine Dame, eine Frau als Korintherin bezeichnet wurde, dann war das schon reichlich anrührig, denn Korintherin war ein anderer Ausdruck für Prostituierte. Die ganze Stadt war dem Sex verschrieben und das Ganze wurde gestützt von dem damals gängigen Menschenbild, was man so hatte im Altertum, im griechischen Bereich. Das Menschenbild, das sah so aus. Der Mensch besteht aus zwei Abteilungen. Abteilung Nummer 1, Leib. Abteilung Nummer 2, Seele oder Geist. Und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das sind zwei absolut verschiedene Dinge. Es gibt keine Wechselwirkung zwischen den beiden. Der Leib ist vergänglich. Der stirbt und dann ist es aus mit ihm, es ist abgeschrieben, es spielt keine Rolle mehr, was du je mit deinem Leib gemacht hast. Die Seele ist unsterblich, das bleibt. Also die Schlussfolgerung war damals dann, was du mit deinem Leib machst, ist ethisch gesehen völlig bedeutungslos. Du kannst machen, was du willst. Das haben die Christen, zumindest scheinbar sehr viele, einfach so übernommen. Und so zitiert Paulus das. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Oftmals wird es so gelesen, als ob das O-Ton Paulus sei. Also Paulus sagt, uns ist alles erlaubt. Aber es geht hier doch wohl um ein Zitat der Korinther, denn sonst würde Paulus sich selber widersprechen. An anderer Stelle macht er ja deutlich, dass bestimmte Dinge eben nicht erlaubt sind. Der Körper ist vergänglich, also kann man mit ihm machen, was man will. Ihr sagt, so sagt Paulus weiter oder schreibt er weiter, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird jedoch allen beiden ein Ende machen, ist vergänglich. Essen dient der natürlichen Bedürfnisbefriedigung. Ich habe Hunger, also gehe ich an den Kühlschrank. Ich habe Durst, also mache ich mir eine Flasche auf. Ethisch gesehen ist es unbedenklich, was du isst, meistens jedenfalls. Und Sex steht auf einer Stufe mit dem Essen. Also Sex ist wie ein Glas Wasser, wie ein gutes Schnitzel. Und wenn man sich heute so umschaut, dann merke ich, dass das bei uns ganz ähnlich ist, zumindest in der Gesellschaft. Was du mit deinem Körper anstellst, das ist Gegenstand deiner persönlichen Freiheit. Tu, wonach dir ist. Mit seinem eigenen Körper kann man machen, was man will. Und mit dem Körper des anderen auch, solange der einverstanden ist. Das ist die einzige Bedingung. Und solange man kein AIDS oder andere unappetitliche Sachen weitergibt. Das ist unsere Ethik. Und was sagt die Gemeinde? Ha, ganz einfach. Das ist ja mit der Gemeinde immer so. Die Gemeinde braucht ungefähr 20 bis 40 Jahre und dann sagt sie genau dasselbe, was die Welt um sie herum auch sagt. Das ist die Ethik der Gemeinde, kurz gesagt. Das ist ja in vielen Dingen so. Ist das so? Kann sein, aber wenn das so ist, dann ist das tragisch. Das wäre das Todesurteil für das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Jesus, der Herr dieser Gemeinde, wollte nämlich, dass sie das Licht der Welt ist. Das heißt, dass sie sich unterscheidet von der Welt in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und zwar soll die Gemeinde nicht etwa wie das 5-Minuten-Licht am Fahrrad sein, das noch so ein bisschen nachbrennt und nach 5 Minuten dann ausgeht, sondern sie soll bleibendes Licht sein. Sie bezieht nämlich ihr Licht von ihrem Herrn, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Die Bibel sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Ein Prinzip. Fragt sich, was gut ist. Im letzten Vers des Textes heißt es, er, Jesus, hat euch frei gekauft und als sein Eigentum erworben. Also gut ist, schließe ich daraus, was uns auch frei bleiben lässt, wenn wir unsere Entscheidung treffen, wenn wir handeln. Schlecht ist, was uns knechtet, was über unser Handeln und Empfinden regiert. Wir haben heute Volkstrauertag und an diesem Volkstrauertag kann man sehr schön beobachten, wohin Freiheit führen kann. Es kann in Knechtschaft führen. Denn Hitler ist in einer absolut lupenreinen, freien Wahl zum Führer gewählt worden. Es war eine freie Wahl. Die Deutschen hatten 31 Parteien zur Auswahl und sie haben seine Partei gewählt. Dahin kann Freiheit führen. Dahin können freie Entscheidungen führen. Was uns knechtet, was uns unfrei macht, das nennt die Bibel Sünde. Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Sünde, da denken wir zunächst mal gar nicht so an Vergehen, sondern denken wir erst einmal an eine Macht, eine Großmacht, eine Macht, die eine bestimmte Richtung hat, nämlich die Richtung, uns wegzubringen von Gott, von all dem, was Leben und Freiheit und Freude heißt. Das Ende vom Lied ist der Tod. Die Sünde knechtet den, der sie tut, immer. Die Sünde ist mächtiger als eine Diktatur. Es ist nämlich eine Diktatur, die von innen kommt. Eine Diktatur, die aus dem Herzen kommt, wenn sie einmal sich Zutritt verschafft hat. Es ist eine teuflische Diktatur. Sie hat den unbedingten Willen, uns zu töten. Von dieser Diktatur hat Jesus uns schließlich frei gemacht, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat diese Großmacht am Kreuz besiegt. Und wer sich auf diesen Sieg am Kreuz einlässt, erfährt Leben. Er erfährt Bindung an Jesus total und echte Freiheit. Beides zugleich. Bindung an Jesus total, echte Freiheit. Freiheit heißt zu seiner Bestimmung finden. Freiheit heißt zu dem Lebensraum gelangen, für den ich geschaffen bin. Alle Welt redet von Freiheit. Aber wenn ich mir eine Freiheit nehme, dann tausche ich sie gleichzeitig ein mit einer Bindung an etwas anderem. So ist es ja immer. Freiheit im Sinne der Bibel, im Sinne Gottes, heißt zu dem Lebensraum finden, für den ich geschaffen bin. Jedes Wesen braucht seinen Lebensraum, in dem er Freiheit empfindet. Und das ist ganz unterschiedlich. Der Fisch ist nur frei im Wasser. Ich denke manchmal, wenn ihr so Fische im Fernsehen seht, oh, es ist ja ein freies Wesen. Ja, nur weil es im Wasser ist. Wenn man einen Fisch in der Erde vergraben würde, würde der Fisch gar nicht frei sein. Der Vogel ist frei, aber er ist nur frei in der Luft. Der Maulwurf oder der Regenwurm ist nur frei in der Erde. Der Mensch ist frei nur in Christus. Werden wir konkret. Wie ist das mit der Nahrung? Kann ich alles essen? Kurz gesagt, ja. Was du isst, verunreinigt dich nicht. Allerdings, zu viel Alkohol macht abhängig. Zu viel Essen ist schlecht für den Kreislauf. Zu wenig kann auch krank machen. Ist vielleicht sogar Ausdruck einer seelischen Krankheit. Und wie ist es mit dem Sex? Sex hat etwas mit Nachfolge zu tun, und zwar ganz gravierend. Paulus schreibt, aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid? Kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das darf nicht sein. Ihr müsst doch wissen, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib wird. In den Heiligen Schriften heißt es ja, die zwei sind dann ein Leib. Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Hütet euch vor der Unzucht. Wie ist es mit der Sexualität? Kann ich machen, was ich will? Sex, da sage ich nichts Neues, ich trage im Grunde genommen Eulen nach Athen, ist ein sehr gutes Geschenk Gottes. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber, weil das ja auch gesagt werden muss. Und wenn ich es nicht sage, kommen am Ende Proteste. Aber es kann nicht unanständig sein, Sexualität auszuleben. Denn Gott ist ihr Erfinder. Er hat es sich ausgedacht. Es ist aber kein Stück Brot. Es ist kein Brot, weil Sex bindet zwei Menschen auf geheimnisvolle Weise aneinander. Sexualität ist ein Verbinder, ein hochgradig verbindendes Handeln. Sex führt zur Fusion, könnte man vielleicht sagen. Die zwei sind dann ein Leib. So beschreibt es die Bibel im ersten Kapitel, 1. Mose 1 schon und jetzt hier auch in 1. Korinther 6. Sex bindet immer Menschen aneinander, viel, viel mehr, als wir denken und als wir es vielleicht zunächst einmal fühlen. Ich habe so gedacht beim ersten Mal, als ich das so las in 1. Mose 1, ja, das ist eine romantische Beschreibung der Hochzeitsnacht, wenn alles so läuft, wie es geht, wie es laufen soll. Ist es aber nicht. Es ist nicht Romantik, es ist eine Wirklichkeit. Das Problem und die Gefahr, die lauert, die latent da ist, wenn diese intime Bindung an einen Menschen auf der anderen Seite zur Trennung von Jesus führt. Wenn ich mich binde, löse ich mich auf der anderen Stelle. Wenn ich mich löse an der einen Stelle, binde ich mich auch wieder an der anderen Stelle. Lösung und Bindung gehören immer zusammen. Das sollten wir immer bedenken, wenn wir Freiheit erstreben oder auch wenn wir Bindung erstreben. Und die Bibel nennt, kurz gesagt, zwei Arten von Sex, von Sexualität. Gott hat nicht nur Sexualität geschenkt, sondern er hat auch den Rahmen geschenkt, in dem Sexualität freiheitsfördernd ausgelebt werden kann. Und diese Geschenke kann man nur zusammennehmen, wenn man frei bleiben will. Und dieser Rahmen ist nach dem Zeugnis der Bibel die Ehe. Die Ehe ist auch ein Geschenk. Auch wenn sie in unserer Gesellschaft zunehmend relativiert wird, zunehmend durch den Kakao gezogen wird. Sexuelle Betätigung, die über diesen Rahmen, der von Gott kommt, hinausgeht, trennt von Jesus. Und wir haben im Hinterkopf, was ist der Lebensraum, in dem wir wirklich Freiheit erleben können? Der Lebensraum ist in Jesus. Für diesen Lebensraum sind wir geschaffen. Dieser Lebensraum ist für uns geschaffen. Darum spricht die Bibel eben von zwei Arten von Sexualität und trennt sie unglaublich scharf voneinander. Sex in der Ehe und Unzucht. Also, jetzt Vorsicht, Unzucht. Bei Unzucht denken wir, ich weiß nicht, woran ihr denkt, ich rufe jetzt auch nicht auf, dass ihr das sagen sollt, etwas ganz Schlimmes. Wenn die Bibel von Unzucht redet, dann meint sie nicht das, was wir als Unzucht bezeichnen, etwas ganz, ganz Scharfes und selbst in unserer Gesellschaft irgendwie Verworfenes, sondern sie meint missbrauchte Sexualität. Also in einem ganz, ganz weiten Sinn. Sexualität, die den Rahmen der Ehe sprengt. Das ist Unzucht, so wie die Bibel das meint. Es gibt ja ganz unterschiedliche Missbräuche. Es gibt einen Ehebruch, es gibt Hurerei, es gibt Sex vor der Ehe, Prostitution, praktizierte Homosexualität, was ihr wollt. Das Schlimme daran ist, dass dieser Missbrauch von Sexualität bindet. Auch der Missbrauch, auch missbrauchte Sexualität bindet, genauso wie die Sexualität in der Ehe. Sie bindet den ganzen Menschen. Sie bindet aber eben letztlich an die Sünde. Und das ist das Problem. Sie macht unfrei, unversehens kontrolliert sie. Unser Verhalten nimmt Regie in unserem Leben. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Es löst von Jesus. Und das ist die Gefahr eben, die hier droht. Konsequenzen. Konsequenzen der Freiheit. Die Konsequenz, die Paulus hier sieht, ist zunächst einmal ganz, ganz kurz, hütet euch vor der Unzucht. Also nochmal nicht irgendwas ganz, ganz Scharfes, sondern hütet euch vor dem Missbrauch der Sexualität. So ist es vielleicht besser übersetzt, aber ein bisschen umständlicher. Vorsicht vor dem Missbrauch. Ich kann wirklich nur sehr, sehr, sehr intensiv warnen. Ihr wisst ja gar nicht, auf was ihr euch einlasst. Vorsicht vor dem Missbrauch. Denn dieser Missbrauch will uns die Freiheit rauben, die wir in Christus haben. Wir werden sie verlieren. In dieser Freiheit lässt es sich aber am besten leben. Zweite Konsequenz, Gebrauch zu Gottes Ehre. Wenn ich Freiheit höre, dann will ich immer wissen, also ich bin immer kritisch, wenn ich Freiheit höre, dann will ich wissen, wovon denn eigentlich frei? Wenn irgendeiner rumtönt und sagt, ich bringe euch die Freiheit, da gehen wir dem nicht so schnell auf den Leim. Nein, wir fragen, wovon willst du uns denn frei machen? Ich will wissen, wozu ich frei bin. Wozu bin ich frei? Wie fülle ich auch die Freiheit, die ich dann habe? Ein Beispiel ist ja die Wende in Deutschland. Die Wende in Deutschland, in Ostdeutschland zumindest, in der ehemaligen DDR, hat viele Freiheiten gebracht, unter anderem die Reisefreiheit. Und das ist ja ganz nett, überall hin reisen zu dürfen, nicht nur nach Bulgarien oder in den Spreewald, sondern überall hin. Aber interessant wird die Sache doch erst, wenn ich mich für ein bestimmtes Reiseziel entschieden habe und dann meine Koffer packe und losfahre. Das Reiseziel der Freiheit in Christus ist genannt hier in Vers 20, im zweiten Teil, macht ihm also Ehre. Darum geht's. Das ist die Reise der Freiheit. Das ist der rote Faden im Leben. Es macht Freude, Gott Ehre zu bringen. Es bringt echte Erfüllung. Es ist einfach gut. Wir können ihm Ehre machen, wenn wir das Geschenk der Sexualität mit einer ganz, ganz großen Dankbarkeit annehmen und sie dann auch in dem Rahmen ausleben, den Gott dazu geschenkt hat, nämlich in der Ehe. Wir können Gott ehren. Ja, denken wir an den Mund. Mit dem Mund ehren wir Gott. Wir sagen Sachen oder wir singen auch. Aber wir können Gott ehren auch mit unserem Leib. Das Mittel zur Ehre Gottes ist witzigerweise unser Leib. Vers 20 nochmal, den letzten Vers. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Ist der Heilige Geist bei uns zu Hause? Darf er sich bei uns wohlfühlen, wenn wir ihn jetzt fragen würden, Heiliger Geist, fühlst du dich wohl in mir? Dieser Leib, den Gott geschaffen hat, ist von seiner Konstruktion her ein Wunderwerk. Es ist absolut ein Wunderwerk, unvergleichbar mit allem, was der Mensch je herstellen kann. Er erwartet sich selber, wenn ich das Gefühl habe, es klebt alles so, dann gehe ich und wasche mich. Er repariert sich selber, wenn ich mir einen Schnitt zufüge, dann wächst er von alleine wieder zu. Und er verschafft sich selber die nötige Energie, wenn mir Energie abhanden kommt. Wie gesagt, kriege ich Hunger, gehe zum Kühlschrank. Und mein Herz hat eine erstaunliche Lebensdauer von durchschnittlich 3 Milliarden Schlägen. Dieser Leib kann sich mit Hilfe eines anderen Leibs sogar reproduzieren, biologisch gesehen. Das kriegt keine Maschine hin. Kein Auto. Er ist auch deswegen ein Wunderwerk, weil er in allen seinen Funktionen Gott ehren kann. Gott freut sich über ihn. Er freut sich, wenn er so funktioniert, wie er ihn geschaffen und gemeint hat, inklusive der Sexualität. Also ehrt Jesus Christus an eurem Leibe. Was darf ich? Das war ja die Frage, was ist mir erlaubt? Damit muss Schluss sein unter uns. Mir ist alles erlaubt, war die Behauptung. Das ist die Frage, was darf ich eigentlich, was ist mir erlaubt? Das ist eine typische Frage von Sklaven, von unfreien Menschen. Freie würden nicht auf die Idee kommen, so zu fragen. Denn das Motto, alles ist erlaubt, hilft ihnen ja eigentlich gar nicht weiter. Freie Menschen haben starke Überzeugungen und Werte. Sie fragen, was dient zum Guten? Oder wo laufe ich eventuell Gefahr, meine kostbare Freiheit wieder zu verlieren? Sie fragen in Sachen Sexualität nicht, was ist gerade noch so drin? Sie fragen, wie kann ich Gott mit dem Geschenk der Sexualität am besten ehren? Das ist eine grundsätzlich andere Frage. Der Ort, für den Gott die Sexualität vorgesehen hat, ist die Ehe. Und die Ehe ist die verbindliche, lebenslängliche, ganzheitliche Gemeinschaft von einem Mann mit einer Frau. Das mal klarzustellen. Negativ ausgedrückt, der rechte Ort für Sexualität ist nach dem Zeugnis der Bibel nicht vor der Ehe und nicht außerhalb der Ehe und nicht im Ehebruch. Ganz davon abgesehen, dass man dadurch ja andere und sich selber dadurch schwer verletzt, verunehrt es Gott und führt dazu, dass Freiheit in Christus verloren geht. Es führt dazu, dass sich der Heilige Geist in unserem Körper extrem unwohl fühlt und am liebsten abhauen würde. Das soll nicht so sein. Am Schluss habe ich noch ein Zitat mitgebracht von einem Engländer namens Redpath, den ich ganz gut fand. Unser Leib ist für den Herrn, gehört also ihm und ist letztlich nicht uns. Deshalb dürfen wir nicht leichtfertig mit ihm umgehen. Er ist kein Spielzeug. Das verpflichtet auch, eine besondere Haltung der Sexualität gegenüber einzunehmen. Weil Gott seinen Plan mit uns hat, deshalb verweigern wir uns allen zerstörenden Mächten. Es kann sein, dass, es ist sicher so, dass Missbrauch von Sexualität auch eine Wirklichkeit unter uns ist. Vielleicht kann man noch nicht mal irgendjemand ausnehmen, denn die Übergänge sind ja fließend. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wer eine andere Frau nur begehrend ansieht, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen, dann sind das schon starke Worte. Und da gibt es nur eins, aussteigen aus dem Missbrauch. Und ich möchte dazu anbieten, wenn jemand sich angesprochen fühlt und es bereinigen möchte, aus dem Missbrauch auszusteigen. Ich möchte gerne mit ihm beten und ihm auch helfen. Es trifft sich ja auch auf andere zu. Vielleicht kennst du eine Person deines Vertrauens, mit dem du beten kannst. Dann möchte ich dich bitten, geh auf ihn zu. Warte nicht länger damit, denn die Freiheit, die Christus uns schenkt, ist einfach viel zu kostbar. Amen.